HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Bei einer andächtigen Musik ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart. Johann Sebastian Bach.
Es besteht kein Zweifel, dass das, was wir Musik nennen, Teil hat am Metaphysischen. Yehudi Menuhin.
Musik ist keine Täuschung, sie ist Offenbarung. Ihre sieghafte Kraft besteht darin, dass sie eine Schönheit offenbart, die uns in keiner anderen Sphäre zugänglich ist und uns mit dem Leben versöhnt. Peter Tschaikowski.
Wenn ich musiziere, ist es wie eine Art Gebet, ein Dank für diese Gabe. Sting.
Ganz gleich, ob Sie komponieren, ein Orchester dirigieren, musizieren oder singen, für so manchen Musiker steht fest, zwischen Musik, dem Menschen und dem Göttlichen besteht eine Verbindung. Bestätigt wird diese Ansicht gleichfalls von vielen Philosophen und Schriftstellern.
Musik und Rhythmus finden ihren Weg zu den geheimsten Plätzen der Seele. Platon.
Bei Bachs Musik ist uns zumute, als ob wir dabei wären, wie Gott die Welt erschuf. Friedrich Nietzsche.
Der liebe Gott ist ein Masseur mit Händen aus Musik. Martin Walser.
Die Berührung zwischen Gott und der Seele ist Musik. Bettina von Arnim.
Dieser Bedeutung von Musik widersprechen auch Vertreter der Kirche nicht. So meinte die Benediktinerin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen, in der Musik habe Gott den Menschen die Erinnerung an das verlorene Paradies hinterlassen. Der Reformator Martin Luther war überzeugt davon, dass Musik ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes sei. Sie vertreibe den Teufel, sie mache die Leute fröhlich und man vergesse über sie alle Laster. Und der Kirchenvater Augustinus soll sogar die Ansicht vertreten haben, wer singt, betet doppelt.
Musik, ein Geschenk Gottes und ein Heilmittel gegen den Teufel? Gar die Berührung zwischen Gott und der Seele? Gott ganz nah beim Menschen? Ist es möglich, mit Musik die Grenze zwischen Himmel und Erde aufzuheben? Wird das Göttliche, wird Gott für den Menschen durch die Musik erfahrbar, spürbar?
Ein Blick in die Bibel zeigt, dass Musik für die Beziehung zwischen Gott und Mensch elementar ist. In vielen Psalmen finden wir die Aufforderung, Gott mit Gesang und den verschiedensten Instrumenten für seine großen Taten zu preisen. In Psalm 146 spricht der Betende: Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich hier bin.
In Psalm 150 lesen wir: Preiset ihn mit Posaunen. Preiset ihn mit Laute und Leier, preiset ihn mit Pauke und Reigen, preiset ihn mit Saitenklang und Schalmei, preiset ihn mit Zimbeln Schall, preiset ihn mit Zimbeln Geschmetter. Alles, was Odem hat, preiset o ihn. Nun, wenn Musik etwas zu tun hat mit Berührung und Begegnung zwischen Gott und Mensch, dann wird klar, Musik dient dem Dialog zwischen Gott und Mensch, hat die Kraft, tief im Innern des Menschen etwas anzurühren. Davon ist der Geigenbaumeister Martin Schleske zutiefst überzeugt. In seiner Werkstatt in Landsberg am Lech fertigt der 53-Jährige seine Geigen inzwischen für weltweit renommierte Sologeiger. Musik verfügt seiner Meinung nach über die Gabe, den Menschen an seine innere Quelle zu führen.
Das tiefe Glück der Seele, was in der Musik erfahren werden kann, ist Freude. Also ganz tief sich verstanden fühlen, kann man vielleicht sogar sagen. Das ist die Kraft von Musik. Ich fühle mich plötzlich verstanden, weil ich diese Musik höre, die mir ganz tief sagt, du wirst verstanden.
Voraussetzung dafür ist, dass der Klang einer Musik im Menschen auf Resonanz stößt. Der Resonanzkörper einer Geige macht die Schwingungen der Saite hörbar. Wird durch das Hören eines Klanges etwas im Menschen berührt, entsteht ein Dialog.
Das ist das Resonanzprinzip. Resonanz bedeutet, es stößt etwas in mir auf Resonanz und das ist beglückend. Also wenn jemand etwas redet und es stößt in mir auf Resonanz und dann sage ich, damit kann ich was anfangen. Also das heißt, das ist in mir, das ist mir nicht fremd, aber der andere sagt es so, dass in mir was angeregt wird. Und dieses gegenseitige Resonanzgeschehen ist eigentlich geben und nehmen, hören und reden, ist wahrscheinlich das eigentliche Geheimnis des Betens. Es ist ein Resonanzereignis.
Die Begegnung mit Gott im Klang ist für Schleske die tiefste Form von Anbetung. Musik, so Schleske, sei letztlich in Klang gegossenes Gebet. Als Geigenbauer schafft Martin Schleske natürlich noch keinen Klang. Instrumente schaffen zunächst mal nur eine Klangmöglichkeit. Damit ein Klang entsteht, muss ein Instrument erst zum Klingen gebracht werden. Dazu braucht es den Musiker, der das Instrument spielt.
Das Besondere beim Spielen des Instrumentes und mit der Musik überhaupt ist, wenn wirklich Musik geschieht und ich ein Instrument, eine Geige in der Hand habe und ich spiele sie und tauche ganz ein in den Klang, in diesen besonderen Momenten ist das ein Phänomen, dass sich plötzlich alles umdreht. Also ich habe das Gefühl, ich habe zwar die Geige in der Hand, aber eigentlich spiele ich nicht die Geige, sondern sie spielt mich. Aber das ist eigentlich das tiefste Glück der Musik, ist das Gefühl zu haben, ich werde gespielt. Also ich bin selbst ein Instrument.
Ich werde gespielt? Die Geige spielt mich? Der Musiker muss selbst gar nichts machen? Schleske widerspricht. Nein, die Finger müssen sich zur Verfügung stellen. Das eigentlich Erfüllende am Musizieren sei die Erfahrung, dass man es nicht machen kann. Das, was beim Musizieren entstehe, könne nicht erzwungen werden. Man kann Töne auf einem Instrument aktiv erzeugen, aber wirkliche Musik, die etwas zum Klingen bringe, könne nur geschehen, könne nicht gemacht werden. Als totale Passivität sei dies aber nicht zu verstehen.
Im Deutschen kennen wir nur aktiv oder passiv. Aktiv heißt, ich tue es, passiv heißt, es geschieht mir. Im übertriebenen Fall heißt aktiv, ich erzwinge es, ich will es, also eine Verbissenheit. Passiv heißt, ich lasse einfach alles laufen, ich bin eigentlich willenlos geworden, es ist gar nichts mehr mit mir los. Und es gibt aber einen dritten Zustand und das ist der Zustand des Musikmachens oder des Musizierens. Dieser Zustand ist weder aktiv noch passiv, sondern was Eigenes, Drittes und das heißt da Medium. Das heißt, ich erlaube, dass durch mich etwas geschehen kann. Also am allerstärksten ist Magnificat, der Lobgesang der Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist ein Erlauben. Das ist ein aktives Element dabei, denn es ist nicht passiv. Ich erlaube etwas, ich stelle mich zur Verfügung, ich willige auch ein, aber ich mach's nicht. Und das ist Musik.
Mit den Worten Magnificat anima mea dominum, meine Seele preist den Herrn, beginnt der Lobgesang Mariens, eines der drei Kantika des Lukas-Evangeliums. Der Evangelist Lukas berichtet, wie Maria, wenige Tage nachdem der Engel Gabriel ihr die Geburt des Gottessohnes verheißen hat, ihre Verwandte Elisabeth besucht. Bei der Begrüßung wird Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und sie preist Maria und ihr Kind. Darauf stimmt Maria ihren Lobgesang an, das Magnificat.
Also Gebet im tiefsten Glück, das wir haben können, ist genau dieses Empfinden der Maria oder das Empfinden, das Musik zu machen, nämlich mir geschieht etwas. Das heißt, ich vertraue mich an. Ein Musiker vertraut sich seinem Instrument an und er vertraut sich der Musik an.
In diesem Sinne sind wir als Menschen die Instrumente Gottes, mit denen er sich und sein Wesen, seine Musik zum Klingen bringen kann. Das bedeutet, Gott muss sich uns anvertrauen. Im Vertrauen und in der Hoffnung, dass sein Klang bei uns auf Resonanz stößt. Gott sucht und braucht also Menschen, die sich als Instrument zur Verfügung stellen, um ihn zum Klingen zu bringen. Martin Schleske bestätigt.
Er sucht eigentlich die betende Seele und auch die leidenschaftliche Frage, wer bist du und wie ist es mit dir? Das ist ein dialogisches Geschehen, ein dialogischer Prozess, ein Wechselspiel, genau wie mit dem Instrument. Eigentlich bin ich im Dialog mit dem Instrument. Ich bediene nicht das Instrument, ich bin nicht drüber, ich bin nicht der Macher des Instrumentes, sondern ich erforsche die Resonanzen, also ich erforsche, was passiert da. Also so ist das für mich eigentlich nicht mehr zu trennen, Gebet und Musik.
Der begeisterte Geigenbauer geht noch einen Schritt weiter. Gott suche den Menschen, den betenden Menschen, der mit ihm in einen Dialog treten will. Er freue sich, Menschen zu finden, die ihn sozusagen erforschen wollten. Martin Schleske sieht hier gleichnishaft Parallelen zu seinen Geigen und den Musikern, die diese spielen.
Viele seiner Kunden sind Sologeiger, die auf großen Bühnen spielen. Ein solistisches Instrument hat meist starke Eigenschwingungen. Die Aufgabe des Musikers sei, so Martin Schleske, beim Spiel dieses Instrument zu zähmen, um einen großartigen Klang zu erzeugen. Instrumente mit wenig Eigenleben seien zwar einfacher zu spielen, erzeugten aber vergleichsweise auch nur einen schwachen Klang. Einer seiner Kunden sprach sogar von einem charismatischen Kampf mit seiner Geige.
Dieses Instrument stemmt sich dir entgegen mit all seiner Kraft und es wartet darauf, besiegt zu werden. Und wenn du es besiegst, dann schenkt es dir alles. Also dann hat er gesagt, es ist ein charismatischer Kampf. Und das erfordert viel Mut mit so einem Instrument und viel Kraft im Sinne von, es kann da auch was abstürzen und schiefgehen. Die Resonanzen können bockig sein. Das war ein Feuerwerk, ein klangliches Feuerwerk, wie er es nie zuvor erlebt hat. Weil so eine Macht, eine Kraft, eine Vollmacht in dem Instrument ist. Das heißt, es ist nichts Harmloses.
Eines Tages wandte sich ein jüdischer Musiker aus Chicago mit einem besonders anspruchsvollen Anliegen an Martin Schleske. Er gab ihm den Auftrag:
Bauen Sie mir eine Geige, auf der ich beten kann.
Eine Geige, auf der ich beten kann? Martin Schleske verstand sofort, was dieser Geigenspieler suchte. Um auf seinem Instrument beten zu können, brauchte der jüdische Musiker aus Chicago eine Geige mit einem starken Widerpart. Denn das Gebet, der Dialog mit Gott sei, wenn er wirklich vollzogen werde, nicht harmlos. Martin Schleske bezieht sich auf die Geschichte des Jakob im Alten Testament, der mit einem Engel kämpft. Jakob unterwirft sich nicht. Er geht sodann gezeichnet, aber auch gesegnet aus dem Kampf hervor. Gläubig zu sein, so Martin Schleske, bestehe nicht darin, sich Gott zu unterwerfen. Die Liebe Gottes sei eine Liebe, die gesucht und erforscht werden wolle. Eine Liebe, die ein starkes Gegenüber suche.
Gebet ist eben auch nichts Harmloses, wo ich irgendwie was runterleiere, sondern es Eintauchen in die Gottesgegenwart. Und mich da ganz anzuvertrauen mit all dem, wer ich bin, in der vollkommenen Ehrlichkeit, das ist das Entscheidende eigentlich im Gebet. Gebet kann so belanglos und so religiös und so, ja, so korrekt sein, so religiös korrekt, so angelernt. Ich denke manchmal, wenn wir so beten und uns das so angewöhnt haben, so eine religiöse Fettschicht um uns rum im Laufe der Jahre, dass manchmal so der Himmel die Augen verdreht und sagt, oh, er betet schon wieder. Also diese Art von Religiosität, das ist nicht lebendig. Aber wenn wir den Mut haben, das im Gebet auszusprechen, was wir wirklich im Herzen haben, wer wir wirklich sind, was die eigentliche Frage ist, die im Moment in unserem Leben brennt, das, was uns wirklich ausmacht, das elektrisiert den Himmel.
Gott sucht im Menschen ein starkes, selbstbewusstes Gegenüber und lässt sich gar darauf ein, im Kampf besiegt zu werden?
Das ist eigentlich wunderschön ausgedrückt. Gott will auf eine Art besiegt werden, in dem Sinne, dass er sagt, erforsche, wer ich bin, stell dich mir und gib dich nicht zufrieden mit so ein bisschen religiöser Ahnung und so ein bisschen Glauben, sondern dieser berühmte Kampf des Jakob am Jabbok, wo Jakob ihn nicht loslässt, diesen Unbekannten, der ihn in der Nacht angreift und dann ihn nicht loslässt, sondern sagt, ich lass dich nicht, du segnest mich denn.
Jakob stellt sich der im Fremden Gestalt und kämpft, lässt nicht locker, selbst dann nicht, als dieser, der Fremde, ihn verletzt. Er verlangt nach dessen Segen. Jakob gibt sich zu erkennen und nennt seinen Namen. Schließlich erkennt Jakob, der Fremde ist Gott. Später wird er sagen, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Dies konnte nur geschehen, weil Jakob sich auf Gott eingelassen hat, sich berührbar gezeigt hat, an ihm festgehalten hat. Weil er mehr wollte, weil er alles wollte. Gottes Segen. Und Gott segnete ihn. Segnete den, der sich nicht unterwarf. Segnete Jakob, der wissen wollte, wer ihm da gegenübersteht und mit ihm kämpft.
So liegt in der dialogischen Beziehung zwischen Gott und Mensch und damit auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung das Bedürfnis, den anderen zu erforschen. Wer forscht, der sucht und fragt. Wer forscht, will erkennen, hofft auf Antwort und hofft darauf, fündig zu werden. Was dem Forschergeist hingegen widerstrebt, sind vorgegebene Glaubenssätze, sind Dogmen, die bereits unumstößlich festlegen, was der Forschende, der suchende Mensch selbst erst erkunden will. Was dem menschlichen Forschergeist allerdings sehr entgegenkomme, so Martin Schleske, Gott lässt sich erforschen.
Hier sieht der erfahrene Geigenbauer wieder eindeutige Parallelen zur Musik. Ein Musiker mit einer Geige, die ein ausgeprägtes Eigenleben vorweist, erforscht beim Spielen des Instruments genau dieses Eigenleben, das Individuelle dieser Geige, das nur zu ihr gehört. Der Klang, der dann entsteht, ist nicht vorhersehbar, nicht planbar, nicht machbar. Er geschieht, wenn die Geige durch den Musiker die Möglichkeit erhält, sich zu zeigen, ihren Klang zu offenbaren.
Doch wie ist Musik eigentlich entstanden? Wir wissen heute über die Entwicklungsgeschichte des modernen Menschen, dass vor ungefähr 50.000 Jahren der erste Mensch ein Musikinstrument gebaut hat. Erstmalig in der Menschheitsgeschichte hat damit ein Mensch plötzlich etwas entwickelt, was keinen Nutzen hatte. Martin Schleske stellt sich das so vor.
Vielleicht war das ein sehr verträumter Jäger, der mit seinen Artgenossen auf Mammutjagd oder auf Antilopenjagd war in Nordafrika und dann die Sehne gespannt hat und dann mit seinem Finger so hängen geblieben ist an der gespannten Sehne und hat gemerkt, das ist eine gespannte Seite, und hat gemerkt, das klingt ja ganz komisch, und hat vor lauter Freude über diesen Klang vergessen, den Pfeil abzuschießen. Und am Abend hat er dann so einen Kürbis oder einen Schildkrötenpanzer genommen und den mit einem Fell bespannt, diese Seite drüber gezogen und hat es auf die Membran gespannt, und es gab einen wunderbaren Klang. Die Stammesgenossen am Lagerfeuer, vielleicht haben sie ihn ausgelacht, was er da für eine Waffe baut, was soll man damit anfangen? Damit kann ich keine Antilope erlegen. Und dann zupft er und alle werden augenblicklich still.
Alle wurden still, weil sie einen solchen Klang noch nie gehört hatten. Sie kannten Geräusche und Schreie wie etwa das Gebrüll eines Angreifers oder auch den Angstschrei eines gejagten Tieres. Doch plötzlich war das gehörte Geräusch kein Schrei, es war ein Klang, eine Art Gesang aus einer anderen Welt. Martin Schleske vermutet, dass die Menschen, die zum ersten Mal solche Klänge hörten, aufgestanden sind und aus einem inneren Impuls heraus angefangen haben zu tanzen.
Das ist genau wie Klang. Tanz bringt nichts. Es ist weder, ich bewege mich von A nach B, ich bewege mich nicht fort, ich laufe nicht weg, ich greife nicht an, sondern ich bewege mich nur um der Schönheit willen. Das ist Tanz. Und mit diesem Moment etwas zu erschaffen, was nur einfach schön ist, ohne was zu bringen, dieser Moment ist, glaube ich, tatsächlich ein Sprung, ein kategorialer Sprung im Bewusstwerden des Menschen.
Schön und nutzlos. Das sind keineswegs Dinge, die das Überleben sichern. Und dennoch gehören Musik und Gesang, Bewegung und Tanz unzweifelhaft zum menschlichen Leben dazu, sind seinem Dasein zu eigen. Diese vermeintlich nutzlos schönen Dinge sind es, mit deren Hilfe der Mensch sich selbst zum Ausdruck bringen kann.
So halten Musik und Tanz auch heilende Kräfte für den Menschen bereit. Musik kann Balsam sein für verletzte Seelen. Davon weiß auch das Alte Testament zu berichten. König Saul, der, wie es heißt, von einem bösen Geist gequält wurde, hört auf den Rat seiner Knechte. Seine Diener sind überzeugt, dass es Saul wieder gut gehen wird, sobald eine Zither, ein damals bekanntes Saiteninstrument, erklingt. Sie finden David, den Hirtenjungen, der das Zitherspiel erlernt hat. Jedes Mal, wenn Saul in Schwermut verfiel, nahm David seine Zither und spielte auf ihr. Weiter heißt es im Buch Samuel:
Dann fühlte Saul sich erleichtert. Es ging ihm wieder gut, und der böse Geist wich von ihm.
Eine ähnliche Erfahrung machte wohl auch der Reformator Martin Luther, der selbst ein geübter Musiker war. Er sagte einmal:
Es fließt mir das Herz über vor Dankbarkeit gegen die Musik, die mich so oft erquickt und aus großen Nöten errettet hat.
Darüber hinaus machen Menschen die Erfahrung, dass Musizieren und Singen sie mit Gott verbindet. Sie spüren durch die Klänge, dass hinter aller Furcht und allem Leid noch eine andere Wirklichkeit gegenwärtig ist. Wenn Menschen Lieder anstimmen und Musikinstrumente ertönen lassen, werden sie sich einer Kraftquelle außerhalb ihrer selbst bewusst. Dies ist auch den Erzählungen der Bibel nicht fremd. Nachdem die Israeliten erfolgreich aus Ägypten geflohen waren, fallen alle Ängste und Sorgen von ihnen ab. Spontan fangen sie an zu singen und zu musizieren und geben damit ihrer Freude und ihrer Erleichterung Ausdruck. Das Lied, das sie ihrem Gott singen, war so wichtig für diese Menschen, dass es überliefert wurde. Mose sang mit den Israeliten:
Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch erhaben. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden.
Einige Verse weiter heißt es:
Da nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. Und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben.
Ein Beispiel dafür, dass Musik das innere Seelenleben von Menschen hörbar macht. Musik und Hören sind wesentlich miteinander verbunden. Selbst der Bau eines Instrumentes erfordert beim Baumeister bereits das Hören können. Paradoxerweise muss aber zunächst Stille da sein, damit etwas hörbar wird.
Das Holz gibt sich zu erkennen durch das Werkzeug. Das heißt, hinzuhören auf die Art der Eigentöne, auf das Rauschen, auf die Werkzeuggeräusche. Dadurch lerne ich vom Holz, was dieses Holz braucht. Anders als vielleicht alle oder die letzten 10 Hölzer davor. Das ist der Grund, warum in der Werkstatt immer Stille ist.
Stille aushalten, um hineinhören zu können, was das Holz braucht, damit ein gutes Instrument aus ihm werden kann. Hineinhören und zuhören sind dabei Fähigkeiten, die weit mehr sind als das beiläufige Hören. Ist die Geige fertig, gilt es noch zu überprüfen, ob das jeweilige Instrument am Ende auch wirklich zu dem Musiker passt, der es in Auftrag gegeben hat. Beim Bau einer Geige geht es für Martin Schleske vor allem darum, den Klang eines Menschen zu spüren. Denn die Stimme der Geige wird zum Gesang der Seele des Menschen, der sie spielt.
Das ist für mich ganz wesentlich, wenn hier in diesem Musikraum Musiker Instrumente von mir spielen und sie probieren Geigen aus, die ich gebaut habe. Und ich höre jetzt hin, ob das Instrument zu demjenigen passt oder ob ich noch eine Irritation spüre, vielleicht noch eine Klangeinstellung nötig ist, damit es ganz passt. In dem Moment mache ich meinen Kopf zu 2 riesig großen Ohren. Erst dann fange ich an zu hören. Wenn wir nur noch aus 2 Ohren bestehen, nichts mehr denken, nicht mehr träumen, nicht mehr analysieren, nur noch hineinhören in den Klang und dieses Hören zu lernen, erst dann kann was Heilsames passieren.
Das Hören lernen, hineinhören, zuhören, aufhorchen. Der Dialog zwischen Gott und den Menschen beginnt mit den Worten: Höre, höre Israel. Nicht mit dem Wort spreche, nicht mit denke, nicht mit rede. Vielleicht ist Musik auch deshalb so gut geeignet, der Verbindung zwischen Gott und dem Menschen zu dienen, weil sie das Hören erfordert. Für Martin Schleske ist die Bereitschaft zu hören unabdingbar für die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen.
Weil wir sind Gott gegenüber nicht die Wissenden, sondern wir sind die Fragenden, die Hörenden. Warum ist es das höchste Gebot Israels? Höre. Weil wirkliches Hören bedeutet, unterbricht dich selbst. Also wenn du redest, unterbrichst du dich nicht, sondern im Gegenteil, du formulierst deinen Gedanken, du hörst dir selber zu, du bist ganz bei dir, bei dem, was du jetzt redest. Aber ein Mensch, der hört, unterbricht sein Denken, weil er dem anderen zuhört.
Wer hört, wer zuhört und hinhört, der erzeugt beim anderen das wunderbare Gefühl, gehört zu werden. Ebenso kann Gott gehört werden. Dazu braucht es Menschen, die auf Gott hören, ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was Gottes Anliegen sind. Manchmal sagt Martin Schleske den Musikern, die zu ihm kommen: Vergiss nicht, du hast einen priesterlichen Dienst. Es ist ihm wichtig, Musiker daran zu erinnern, dass sie eine Aufgabe haben. Es gehe nicht darum, mit musikalischem Können zu beeindrucken, sondern darum, Menschen zu berühren, damit Heilsames entstehen kann.
Also Musik ist auch ein Bereich, wo ganz große Egos auf der Bühne ihr Ego ausspielen können und eine Bühnensucht haben, eine Beifallsucht, eine Selbstdarstellungssucht. Das kann auch ein Musiker sein. Es gibt beides. Es gibt Leute, die dienen und man merkt es dann sehr deutlich. Und es gibt Leute, die eigentlich ihr Ego ausspielen durch das Können und durch die Bewunderung. Und da ist ein großer Unterschied.
Martin Schleske identifiziert diese Art Musiker sofort an der Reaktion der Konzertbesucher. Er bekommt ein schales Gefühl, wie er es nennt, wenn ihm jemand berichtet, das Konzert war beeindruckend. Des Menschen Seele will nicht beeindruckt werden. Nein, sie braucht Berührung. Sie will berührt werden.
Wenn jemand danach sagt, ich war ganz berührt, tief berührt, dann hat er Musik gehört. Dann ist was mit der Seele passiert. Und deswegen, der Musiker ist ein großer Diener. Er dient einer Wahrheit, die weit größer ist als er selbst.